mich mit überaus großer Herzlichkeit. Ja, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Wie lange ist das her? 1,5 Jahre, 2 Jahre, so? Ja, sowas. Ne? Okay. Ja, schön. Ich bin tätig als Prediger. Habe ich mir nie gesucht, wollte ich nicht. Ich habe in die Wirtschaft gehen wollen. Ich hatte Wirtschaftswissenschaften gemacht, Betriebswirtschaft, Betriebsorganisation, Management, diese Sachen. Allerdings war ich damals noch ziemlich jung. Mein Tag war ziemlich ausgefüllt. Ich habe als Fremdsprachenkorrespondent erstmal mein Geld verdient. In 4 Sprachen habe ich damals gearbeitet. Daneben habe ich Gesang studiert für klassische Musik, Oper und so weiter. Und wenn ich dann abends vielleicht um 12, 1 ins Bett ging, dann hatte ich einen langen Tag hinter mir, denn ich war ja schon um 6 Uhr aufgestanden. Also ich habe damals als junger Mensch wenig geschlafen. Ich wollte das Leben genießen. Dazu habe ich Leichtathletik gemacht und Zehnkampf und alles so eine Sache. Naja, damals war man noch jung und kräftig. Heute ist man ein Dino, ne? Ist das nicht mehr so einfach. 20 Jahre Brasilien. In Südamerika habe ich unter Deutschen gearbeitet, die aus Russland kamen, die vor über 100 Jahren aus Wolinien, hauptsächlich der heutigen Ukraine, ausgewandert waren und dort eine Heimat gefunden hatten. Sie kamen in ein großes Elend hinein dort. Es war sehr, sehr schwer, dort zu leben. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute mit vielen Kindern wurden in einen Urwald gesteckt und mussten jetzt diesen Urwald roden. Schmaler Weg, bisschen breiter als dieser Gang, ging durch den Wald, Nord-Süd-Richtung, 10 Kilometer, 15 Kilometer, alle 250 Meter, dann eine sogenannte Kolonie, 25 Hektar, alles Urwald. So, das gehört euch jetzt, hat man ihnen gesagt. Da war der Mann, der hatte vielleicht eine Axt, vielleicht eine Säge, ein Pungelchen, wie man in dem Deutsch dort sagt, auf dem Puckel, die Frau mit den Kindern, die Kinder waren klein, so waren sie aus Russland gekommen und über Bremen, Hamburg, haben dann dort eben diesen Wald dann urbar machen müssen. Kleine Hütte gebaut, Wasser gesucht, harte Sache, viele starben. Diese Menschen haben sehr früh die Gemeinschaft gesucht, Gott gesucht, Gemeinden gebildet, Brüdergemeinden gebildet, Baptistengemeinden. Seit 1934 gibt es auch dort deutsche Pfingstgemeinden. Und ich kam dorthin im Jahr 1965 und habe dort eine kleine Mini-Gemeinde übernommen. 20 Jahre später bin ich zurückgekehrt. Der Bruder Heinrich Guderian, einigen bekannt von euch, ja, war auch einer meiner Missionare, war bei uns 3 Jahre auch im Haus. Und wir hatten eine super Zeit miteinander. Ja, Gott hat da wunderbar gesegnet. Ich bin seit 86 zurück. Und seit 91 habe ich Kontakt in Israel, Jerusalem, mit der Jerusalem School of Synoptic Research. Wir machen also Studien vor dem Studien über das Neue Testament, vor allen Dingen über die Evangelien, die ersten 3 Evangelien, und zwar der hebräische Hintergrund. Ihr wisst ja, dass wir in Deutschland seit ungefähr 200 Jahren die sogenannte historisch-kritische Theologie haben, an den Universitäten Marburg, Tübingen und so weiter. Und die sind der Auffassung, dass schon mal ein Wort von, das uns in den Evangelien von Jesus berichtet ist, authentisch sein könnte. So wahrscheinlich Es ist das Wort, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das scheint doch reichlich nahe zu kommen einer realistischen Vorstellung, dass es diesen Jesus von Nazareth, den hat es ja gegeben, aber den müssen wir uns völlig anders vorstellen, so sagen sie. Aschmorn, sagen die Hebräer, jüdische Professoren, orthodoxe Professoren, die in das Neue Testament hineingeschaut haben und die sagen, das ist alles authentisches Material. Und sie haben sich zusammengefunden mit wiedergeborenen Sprachwissenschaftlern, theologischen Sprachwissenschaftlern und die in Jerusalem studiert haben an der Hebräischen Universität und ich bin seit einigen Jahren mit ihnen zusammen, wir arbeiten zusammen seit über 15 Jahren und das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Wir wollen den Leuten zeigen, wie fantastisch Jesus geredet hat, was er alles gesagt hat. Das ist unglaublich, dass ein so spannendes Studium und es ist neu in Deutschland. In Amerika ist das ein bisschen älter und in England auch ein nicht ganz so neu. In Deutschland setzt sich das natürlich ein bisschen schwer durch. Wir hinterfragen alles ein bisschen komisch. Aber in Südamerika und in Asien und vor allen Dingen auch in Israel ist das eine Sache, die begehrt ist. Müsst ihr euch vorstellen, Professor Flusser, einer der begabtesten Köpfe, 17 Sprachen hat er gesprochen, orthodoxer Jude, begeistert von Jesus, schreibt ein Buch über Jesus. Und das ist so dick. Und es ist kaum raus. Es ist noch warm. Es ist schon weg. In der Hebräischen Universität in Jerusalem. Jetzt wurde dieses Buch ins Hebräische übersetzt. Und stellt euch mal vor, das Buch ist weg. Weg vom Tisch. Gekauft. Zu Tausenden. Die Leute wollen wissen, wer Jesus ist. Juden, Jerusalem. Das ist unsere Arbeit, die wir gerne tun. Ich habe ein Büchlein geschrieben muss ich zu Ende führen. Draußen habe ich so blaue Zeitschrift liegen. Jerusalem oder Perspektive aus Jerusalem. Schaut es euch an, ein Exemplar kostet 2 €, die Reproduktion war ein bisschen teuer, ich habe es früher mal rausgegeben und wir haben noch ein paar Sachen reproduziert, das war dann halt ein bisschen mit Kosten verbunden. Da haben wir Themen, warum heißt er Nazarener, was heißt das? Oder Messias, was heißt das? Oder der alte Wein ist besser, warum ist der alte Wein besser? Und diese Themen, schaut sie euch mal an, Frauen in der Synagoge des ersten Jahrhunderts, zur Zeit Jesu. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Frauen und die Männer und die Kinder im ersten Jahrhundert, als Jesus durch die Synagogen ging, zusammengesessen haben, so wie wir jetzt hier zusammensitzen. Die Trennung, die kam erst viel später. Viele andere Dinge sind hochinteressant. Schaut es euch mal an. Ich habe einige Zeitschriften dort und dann das Buch über Gesetz, Gnade. Das ist ein theologisches Buch. Ein Buch von meinem Freund David Bevin, der wohnt in Jerusalem, über das Thema, was hat Jesus wirklich gesagt? Hebräische oder die Worte Jesu vor einem hebräischen Hintergrund, wenn man das also betrachten möchte. Die griechischen Worte Jesu zurückübersetzt ins Hebräische. Und naja, schaut euch mal die Sachen an. Dann habe ich da auch noch eine Zeitschrift Wort aus Jerusalem. Das könnt ihr euch so mitnehmen, das kostet nichts. Und Faktum. Wer kennt diese Zeitschrift? Faktum ist eine christliche wissenschaftliche Zeitschrift, Ich bin mit den Leuten auch eng verbunden und da habe ich seit einiger Zeit immer einen Artikel drin über, ja, diesmal ist es die herausgerufene Gemeindeversammlung, hebräische Hintergründe zu den einzelnen Worten. Was heißt Eda Kahal? Eda oder Kahal, Ekklesia, die herausgerufene, die Gemeinde Israel. Und ich erkläre darin Worte aus dem hebräischen Hintergrund. Da sind einige, könnt ihr euch mitnehmen, vor allen Dingen dann, wenn ihr sie gerne abonnieren wollt. Dieses Buch, dieses Heft könnt ihr euch auch mitnehmen. Und das ist dann nachher zu bekommen. Ja, ich war vor einigen Wochen mit einigen Freunden zusammen, Arabern, über 40 Araber in Deutschland. Die haben sich getroffen, christliche Araber, die waren früher Moslems. Und die kennen jetzt den lieben Heiland. Na? Die kommen aus Syrien, aus Ägypten, Irak, waren sogar Iraner bei. Und die haben sich zusammengesetzt, um mal darüber nachzudenken, was können wir tun, damit unsere arabischen Brüder und Schwestern Jesus erleben. Und sie haben mir gesagt, sie sind erstaunt darüber, dass in Deutschland so eine große Feigheit unter den Christen besteht, offen über Jesus zu sprechen. Die Brüder haben mir gesagt, zum Beispiel, der eine ist Herr Leiter der Gemeinde, dieser großen Gemeinde, habt ihr vom Tahrirplatz in Kairo gesehen, dieses riesige Gebäude, als jetzt die Revolution da war? Ja, wer kann sich erinnern? Wer hat diese Sachen verfolgt? Diese Revolution. Da war ein Riesengebäude. Hinter diesem Riesengebäude ist eine Gemeinde, da sind etwa 3000 Gläubige. Also das ist eine presbyterianische Gemeinde, aber sie ist sehr charismatisch. Und diese Leute, die haben diesen Arabern gedient mit Brot, mit Wasser, mit Decken und haben da einen riesen Gottesdienst auch gemacht und einer der Leiter erzählte mir, wie das wunderbar aufgenommen worden ist von der arabischen Bevölkerung, von den Moslems, selbst von Imamen. Wenn man mit den Leuten spricht, offen spricht, kann man erleben, wie sie begeistert zuhören. Habt keine Angst, mit Moslems über den Glauben zu sprechen. Die brauchen Jesus. Danke. Wer war das? Ja, die brauchen Jesus. Sie freuen sich darüber. Ihr müsst euch mal vorstellen, sollte es wirklich eines Tages so sein, dass wir hier die Scharia haben und den Islam in Deutschland, dann sind die Leute schlecht dran, die heute so dafür sind, dass die Leute hier reinkommen. Denn das sind Gottlose. Das sind Schwule, das sind Lesben, das sind Gottlose, das sind Atheisten, die die Schöpfung leugnen, die Gott leugnen und so weiter. Die haben alle einen schlechten Stand, denn im Koran steht drin geschrieben, dass diese Gottlosen getötet werden müssen. Christen aber und Juden, die ihren Glauben bekennen, die muss man anerkennen. Es gibt da eine Reihe von Versen im Koran, die das auch sehr deutlich sagen. Also wir Christen, sofern wir offen unser Zeugnis vom lieben Heiland weitergeben, haben da nicht so sehr viel zu befürchten. Ja, hört sich komisch an, ne? Wer hat denn muslimische Freunde in der Nähe? Ja, redet offen mit ihnen über Jesus. Redet offen mit ihnen, ladet sie ein zu einem Abendessen. Habt Gemeinschaft mit ihnen, die brauchen den Heiland. Es ist ein großer Hunger unter den Arabern, unter den Moslems. Sie wollen frei sein, deswegen auch diese Bewegung jetzt gerade. Das sind Facebook-Leute, wie man in den Medien lesen kann. Das sind Leute, die modern sind, junge Leute, nicht religiöse Leute. Sie wollen frei sein vom Druck der Religion. Und das gefällt den Islamisten überhaupt nicht. Also wir haben einen Grund, und Ursache dafür zu beten. Wollt ihr das tun? Betet für die Moslems in unserem Land und öffnet euch ihnen. Geht zu ihnen hin. Ladet sie ein. Macht Gemeinschaft mit ihnen. Und ihr werdet sehen, eine viel größere Offenheit unter den Moslems als unter den Deutschen. Hallo. Mission. Wer wollte schon immer gerne Missionar werden? Ne? Also, bitte. Könnt ihr machen. So, jetzt hab ich... Oh, wei. Ich habe heute so viel gehustet. Ich wollte euch mal ein uraltes Lied vorsingen. Wir haben ja schon viel schönen Gesang gehört, ne? Und so weiter. Du bist doch eigentlich auch aus einer Gruppe von Menschen, die aus Russland gekommen sind, ne? Eine spannende Geschichte, was sich dort abgespielt hat in den letzten 200-300 Jahren. Und die junge Dame da neben dir, ihr Urgroßvater stammt aus einem Dorf, in dem es vor 80 Jahren in Jugoslawien, in Beška, eine tolle Erweckung gegeben hat. Eine hochinteressante Sache. Ich kenne da auch einige von diesen alten Leuten. Ja, das Lied ist von Ludwig van Beethoven. Ich bin ein Dino, deswegen kann ich das auch machen. Der könnte das wahrscheinlich nicht. Der muss das anders machen, aber ich kann das machen. Ich kann mir diese Freiheit noch rausnehmen. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass die Knochen der Dinos heute sehr interessant sind und dass die Leute, mein Enkel beispielsweise, der eine, der ist so hinter Dinos her. Deswegen liebt er seinen Opa. Gut. Machen wir mal. Tust du mal da hinten, ja? Das ist der Siegfried Tepper, der jetzt spielt. Der hat mich auf den Konzerten begleitet auch und die Himmel rühmen des ewigen Ehre. Ihr Schall trägt seinen Namen fort. Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere. Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort. Wer trägt der Himmel und selber Sterne? Wer führt die Sonne aus ihrem Zelt? Sie kommt und leuchtet und lacht uns von Ferne und läuft den Weg gleich als ein Held und läuft den Weg gleich als ein Held. Dankeschön. Mein Thema heute, heilige Zeiten. Heilige Zeiten. Boah, wieder Wasser. Das ist doch gut. Dann trinke ich mal erst, ne? Da habe ich mir Folgendes gedacht, damit ihr nicht abgelenkt werdet. Müsst ihr euch vorstellen, unser Eins ist ja auch noch mit der Wirtschaft so ein bisschen verbunden und da interessiert man sich für verschiedene Dinge und vor allen Dingen auch für Präsentationen. Die moderne Präsentation geschieht immer weniger mit Beamer, immer mehr mit Flipchart und hineinnehmen, aktiv, interaktiv sein. Kann jemand mir die Zettel hier verteilen? Ach, das ist lieb von dir. Also ich gebe mal die Zettel, damit ihr nicht abgelenkt werdet durch irgendetwas. Das ist ungefähr so das Konzept. Da könnt ihr mal reingucken. Die wichtigsten Punkte. Pro Familie ein Zettel. Es geht da um heilige Zeiten. Wenn wir in 3. Mose 10 nachlesen, da steht geschrieben, du und deine Söhne mit dir. Naja, sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht. Das heißt, das geht um die Priester. Also die sollen sich nicht betrinken, ne? Kein Schnaps und kein Wodka, bevor sie reingehen. Ach, Kartoffeln gab es ja damals noch nicht in Israel. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter. Damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Und damit ihr die Kinder Israels als alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Es geht hier also um Folgendes. Lehavdil heißt das Wort, Unterschied machen. Gott hat Sonne, Mond und Sterne gemacht, um einen Unterschied zu machen zwischen Tag und Nacht. Das sehen wir im Schöpfungsbericht. Das ist das Wort, das hier vorkommt. Also es soll ein Unterschied sein zwischen heilig und unheilig, rein und unrein. Und es soll gelehrt werden. Lehorot, da ist das Wort Torah drin. Torah, Lehre, Unterweisung. Nicht Gesetz. Schade, schade. Schade, die Juden haben das auch sehr bedauert, dass das Wort Torah seinerzeit in die griechische Übersetzung nicht übernommen wurde, so wie das Wort Halleluja oder das Wort Amen. Und dass das Wort Gesetz, Nomos, gebraucht wurde. Und das ist eine totale Verfälschung dessen, was Torah wirklich ist. Torah bedeutet Unterweisung. Ich will dich unterweisen. Du willst doch gerne den Weg wissen, auf dem du gehen sollst. Ist das richtig? Aber wir haben durch das Wort Gesetz, haben wir so eine Abneigung, auch seit Luther, so eine Abneigung gegen das Gesetz. Alles, was gesetzlich ist, vor allen Dingen seit 1968, haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind freie Menschen. Gott schenkt uns Freiheit. Freiheit, dass wir sein Gesetz lieben. David sagt, ich liebe dein Gesetz. Nachts springe ich aus dem Bett, reiß die Fenster auf und schei hinaus in die Nacht. Boah, was hast du für Wunder in deinem Gesetz? Es ist Wahnsinn. Das machst du ja nicht mit den Hartz-IV-Gesetzen, ne? Oder, was hier wird noch all? Es gibt so eine ganze Menge von Gesetzen, die wir haben, ne? Nein, Gott möchte, dass wir freie Menschen sind. Und als freie Menschen haben wir Zugang zu seiner Lehre. Sklaven haben das nicht. Es ist schade. Es ist so schade, dass dieser Begriff Gesetz so negativ belegt ist. Deswegen denken manche Leute, wenn sie die Bibel regelmäßig lesen, sie sind gesetzlich. Aschmorren. Echt Aschmorren. Nein, ich habe Freude an seinem Gesetz. Ich lese sein Gesetz. Ich möchte wissen, wie ich Lebensqualität bekomme. Und Lebensqualität erhalte ich dadurch, dass ich lerne, was Gott gut findet und was er nicht gut findet. Es ist ähnlich wie in der Physik. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Glas hier loslassen würde und würde ein richtig kraftvolles Gebet in den Himmel schicken. Gott sollte ein Wunder tun. Und ich würde das Glas loslassen. Was geschähe dann? Es würde hier so schweben, was? Brauchst du nicht zu denken. So ein Blödsinn macht Gott nicht mit. Nein, das Glas fällt nach den Gesetzen der Physik einfach auf die Erde. Und wenn ich mit 80 statt mit 30 durch die Kurve fahre, muss ich auch damit rechnen, dass die Gesetze der Physik sich voll ausleben. Gnadenlos. Kann sein, dass ich 14 Tage später dann mit einer Maske im Krankenhaus aufwache und mich wundere, wo ich bin. Ne? Und Gott möchte, dass wir diese Gesetzmäßigkeiten seines Wortes kennenlernen. Und deswegen spricht er von heilig. Und wenn er von heilig spricht, meint er nicht das, was wir von der Kirche her kennen. Mit Öl aus dem Mundwinkel, mit frommem Gesicht. Kinder, nun seid macht ernst, da hinten an der Ecke, sagst du deinen Kindern, so jetzt seid ernst, Kinder, wir gehen jetzt in den Gottesdienst, jetzt müssen wir ganz ernst sein, heilig. Schmarren. Heilig heißt leben. Leben haben, aber anders leben. Kadosch hat mit Andersartigkeit zu tun. Hat damit zu tun, dass ich einen Unterschied mache zwischen dem, was kaputt macht und zu dem, was mich heil macht. Zu dem, was mich zerstört und dem, was mich aufbaut. Deswegen hat Gott einige Dinge geheiligt. Das erste, was er geheiligt hat, ist der Schabbat, der Sabbat. Gott ruhte am siebten Tag, das war der erste Tag, den der Mensch erlebt. Und der Mensch erlebt Gott in seinem Ruhezustand, frei von all seinen Werken, genießerisch sein Werk betrachtend. Das erlebt der Mensch an seinem ersten Tag. Draußen habe ich ein Buch, das heißt Kein Sonntag ohne Sabbat. Solltet ihr kaufen. Das hilft euch weiter. Mir auch. Also euch hauptsächlich. Ne? Ja. Heilige Zeiten. Schabbat. Heilige Zeiten. In der Bibel lesen wir von heiligen Zeiten. Wir lesen auch, ich muss das noch ganz kurz sagen, wir lesen auch von heiligen Kleidern. Kleider sind nicht nur dazu da, dass man sich bedeckt und nicht wie ein Tier rumläuft, nackt, sondern dass man auch Würde hat. Der Mensch strahlt Würde aus durch seine Bekleidung. Und ich ehre, wenn ich zum Beispiel in einer Bank arbeite oder ich musste immer mit weißem Hemd und Anzug in meiner Firma erscheinen. Ist heute noch in Banken so oder irgendwo. 68 ist das alles ein bisschen kaputt gegangen. Das wissen wir alle, die Soziologen, müssen mal Soziologen lesen, das ist hochinteressant, was die schreiben. Aber heilige Zeiten, es muss einen Unterschied geben zwischen dem Tag, an dem ich arbeite und an dem Tag, an dem ich ruhe. Und wenn wir heilige Zeiten verstehen wollen, dann müssen wir uns auch ein bisschen mit der kulturellen und der sozialen und politischen Situation der Zeit Jesu, des ersten Jahrhunderts, bekannt machen. Das wäre sehr wichtig. Da können wir heute kaum drauf eingehen. Nur einfach ganz kurz. Es gab Tage, es gab Wochen, es gab Feste, es gab Jahre, Zeiten der Besinnung, Zeiten, wo diese Tage die Menschen inspirierten in ihrer geistlichen Haltung, in ihrer Spiritualität. Das ist ganz, ganz, ganz was Wichtiges. Der Abstand vom Werk. Ihr müsst euch vorstellen, wir lesen doch, wie Jesus nach Jerusalem kommt als Kind mit seinen Eltern, ne? Von Nazareth, und die Familie ist unterwegs mit Freunden. Und diese Zeiten gab es, die waren nicht billig. So eine Reise kostete Geld. Und, Entschuldigung. Und sie kostete auch Anstrengung. Man war tagelang unterwegs. Man lernte neue Leute kennen. Man ging mit Verwandten, man ging mit Bekannten, mit Freunden, und dann traf man Fremde. Und so gab es manche gesegnete Heirat auch, weil die jungen Leute sich ja auch in Jerusalem kennenlernten. Das ist auch ganz wichtig, ne? Der Abstand von der Arbeit, der Blick auf das Ganze, das Große des Volkes, das Volk. Wir als Volk erinnern uns, wisst ihr noch, wie wir damals frei geworden sind in Ägypten? Man reaktualisiert das. Erzähle es deinem Kind, damit dein Kind, dein Sohn, deine Tochter diese Befreiung aus dem Joch Ägyptens nochmal so richtig neu erlebt und es für sich in Anspruch nimmt. Wenn der Jude Pessach feiert, also das Passafest am 14. Tag, und wir lesen das ja in 3. Mose 23, da spricht er, haltet meine Sabbate, haltet das Fest, das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote, dann reaktualisiert er das. Es ist nicht nur ein bloßes Erinnern, sondern dann lebt das neu auf. Und jedes Jahr soll jedes Kind in der Familie das neu erleben. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Bedeutung für uns hat? Unsere Erlösung, wenn wir unsere Erlösung immer wieder neu aufleben lassen, auch in der Mitte der unserer Familie, damit auch unsere Kinder diese Erlösung erfahren. Das ist ungeheuer wichtig. Pessach, ne? Es ist die Erinnerung. Dann haben wir da die verschiedenen Erntefeste. Ja, Pessach ist ja das Erntefest. Es ist das Fest der Erlösung. Es ist das Fest der Gerstenernte. Es beginnt die Gerstenernte. Es ist ein Familienfest. Und es wird 7 Tage gefeiert. Pessach nicht. Pessach ist nur ein Abend. Aber das Fest der ungesäuerten Brote wird 7 Tage gefeiert. Man kommt immer zusammen und erinnert sich an das, was geschehen ist. Dann zählt man von Pessach bis Pfingsten 50 Tage. Das heißt also, während der ganzen Gersten- und Weizenernte zählt man. Heute ist der 1. Tag, heute ist der 2. Tag, heute ist der 17. Tag, der 19. Tag, der 48., der 49. Und jetzt steigt die Spannung. Heute ist der 50. Tag, das ist das Omerzählen, das heißt das Garbenzählen. Und jeder Tag ist wie eine Garbe. Und dann kommt Pfingsten. Und was geschah Pfingsten? Pfingsten ist das Fest der Toragebung. Am Anfang des 3. Monats kam Israel zum Sinai. Das war knapp 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes auf den Berg Sinai und er verkündigte seinem Volk den Bund und er verkündigte seinem Volk, was er sich vorstellte und gab ihm die 10 Worte, die Tora-Verkündigung. Das heißt, Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha Mi'eretz Mitzrayim, Mi'beit Abadim. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgezogen. Herausgezogen. Und jetzt gibt es etwas Interessantes. Wenn Pessach gefeiert wird, wenn man sich zu Tisch setzt und Gott dankt für das Brot, dann sagt man, ich preise dich, Herr, unser Gott, unser König der Welt, dass du das Brot herausgezogen hast aus der Erde. Und jedes Mal, wenn ich das Brot esse und wenn ich Gott dafür danke, dass er das Brot herausgezogen hat aus der Erde, ist es eine Erinnerung daran, dass er mich herausgezogen hat aus Ägypten und das aus dem Haus der Knechtschaft. Ich bin jetzt frei. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann Gott danken. Das ist mit Pessach verbunden und das ist mit Pfingsten verbunden. Gott kommt mit ähnlichen Phänomenen, wie wir das ja in der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen, zu seinem Volk. Da offenbart sich in Sturm, in Feuer, in Wolken und lauter Stimme. Und das haben wir ja auch in der Apostelgeschichte. Seine Erinnerung. Gott gibt die Tora und er offenbart sich. Und dann haben wir das Laubhüttenfest. Das ist das Fest, das daran erinnert, wir waren 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre haben wir in Hütten gelebt und es ging uns nicht gut. Gott hat uns, wie er dann am Schluss sagt, im 5. Buch Mose, Gott hat uns gedemütigt, um zu sehen, ob wir Festigkeit des Glaubens haben. Er hat uns geprüft und er hat uns gezeigt, gleich am Anfang, dass es einen Unterschied der Tage gibt. 6 Tage sollst du das Manna sammeln. Gott ist da, um uns zu versorgen. Das Laubhüttenfest spricht davon, Gott versorgt uns. Es ist das Fest. Es wird auch das Fest einfach genannt. Wenn man vom Fest spricht, dann weiß man, das ist das Laubhüttenfest. Das ist nicht Passa, ist auch nicht irgendein anderes, sondern das ist das Laubhüttenfest. Das Fest. Es ist das Fest, das uns an Demut erinnert, an einen langen Weg erinnert, an Ausdauer und Festigkeit erinnert. Und es ist das Fest, das uns an die Treue Gottes erinnert, dass er uns versorgt. Er ist auf unserer Seite. Max, egal, was für Wege es auch geben mag, aber er führt uns. Es ist ja so, hier sind wir ja noch, wie Paulus sagt, in der Hütte, ne? Hütte. Er nennt ja den Leib eine Hütte. Und wir sind ja noch in der Hütte. Und Gott sorgt für uns. Ich muss euch sagen, als ich nach Brasilien ging, da hatte ich den Ruf, nach Brasilien zu gehen, vom Herrn bekommen. Das war eine ganz besondere Story. Und mich hätte keine Mission ausgesandt. Ich hatte keine Gemeinde hier in Deutschland. Ich war 2 Jahre mit meinem Vater unterwegs. Ich hatte mich bei der Bibelschule in London angemeldet und war viel unterwegs gewesen. Ich habe studiert, ich hatte Griechisch studiert und alles Mögliche gemacht. Aber ich hatte keine Bibelschule besucht und vor allen Dingen hatte ich mich nicht beweisen können als Gemeindeleiter. Aber als Gott mich rief nach Brasilien, da wusste ich, dass er es tun wird, dass er für mich sorgen wird. Da habe ich mir gesagt, guck mal hier, das ist so eine Hand. Guck mal, das ist überhaupt eine Hand, ne? Wer hat noch so eine große Hand? Klar, muss ja auch zu mir passen, sonst wäre ja nichts, ne? Ja, gut, dass ich nicht Lehrer geworden bin damals, vor Jahren. Die armen Kinder, ne? Aber das war damals schon verboten. Aber ich habe sie noch gekriegt, ne? Platsch hat er mir eine reingehauen in der Fresse. Na, so richtig, boah, du. Ja, okay. Ich habe mir gesagt, dann kannst du immer noch arbeiten, aber ich will Gottes Willen tun. Ich will Gottes Willen tun. Und egal, was Gott für dich bereit hat, was er machen will, Gott weiß um das Verlangen in deiner Seele, dass du ihm dienen willst, und er wird für dich sorgen. Er sorgt für dich. Er hat die Sorge dafür übernommen. Er hat gesagt, ich werde jeden Morgen das Manna geben. Und ich habe das Wunder Gottes erlebt. Ich habe gesagt, Herr, wenn ich abreise, ich habe mein Schlafzimmer verkauft, meine Frau und ich, wir haben das Schlafzimmer verkauft und haben dafür ein Ticket gekauft mit dem Schiff nach Porto Alegre. Fast 4 Wochen waren wir unterwegs. Wir haben alles aufgelöst und ich habe gesagt, Herr, wenn ich losfahre, möchte ich 5.000 D-Mark haben. 2 Tage bevor ich weg bin, hat mein Vater mich ins Zimmer gerufen, hat mir gesagt, hör mal, wie viel Geld hast du? Mach mal Abrechnung jetzt. Ich hatte einige Gemeinden besucht. Das war ja nur eine Frage von 2 Monaten. Ich war im Juli von Südamerika zurückgekommen und für September war das Schiff gebucht von Amsterdam. Kleiner Frachter. Na, ich kann euch sagen, das ist schön. Biscaya, sagt euch das was? Herrlich. Ja, Teneriffa. Ich war eher in Teneriffa als die ganzen Touristen da. So, und ja, und dann hat er nachgezählt und sagt er, komm, hier hast du jetzt noch was. Und ich gucke, ich habe genau 5.000 D-Mark. Bin zur Bank gegangen, habe da $1,250 bekommen. Die habe ich mir dann mitgenommen nach Brasilien. Vor einem Monat, nein, noch nicht mal. Was haben wir heute? Heute haben wir den 17. Am 1. ist meine Tochter, die Ruth, die Jüngste, nach Brasilien gegangen. Sie hat für ein Jahr ihren Job aufgegeben in Aachen. Und um dort in einer Mission zu arbeiten, die junge Leute für die muslimischen Länder ausbildet. Brasilianer, müsst ihr euch mal vorstellen, was sie tun, die Leute. Und sie ist dort einfach im Glauben hingegangen. Sie hat keine Mission, die sie unterstützt. Und sie sagt, Herr, ich brauche 5.000 Euro. Als sie weg ist, hatte sie 5.000 Euro auf ihrem Konto. Ohne Reklame, ohne etwas zu tun. Gott hat es gemacht. Weiß nicht, wie das ist. Ich sag dir was. Lebe im Glauben an den lebendigen Gott. Du wirst Wunder erleben. Wunder der Versorgung. Das sagt uns auch das Laubhüttenfest. Beispielsweise. Ich habe mich jetzt ziemlich lange damit aufgehalten. Aber alles hat seine Zeit. Das sind heilige Zeiten. Deswegen werden die Posaunen geblasen. Das Shofar wird geblasen. Deswegen trennt man sich von dem Ort, wo man wohnt. Deswegen macht man eine Pilgerreise. Das hat alles seine tiefe Bedeutung. Ich habe in unserer Bibelschule in Brasilien dann den Leuten gesagt, guck mal, als wir über die Feste sprachen, wie Gott doch ideal ist, wie der das macht. Da führt er die Leute zusammen nach Jerusalem und bringt sie da zusammen, auch junge Leute. Und die treffen sich da und dann gibt's einen Tag eine Heirat. Tja, muss ja praktisch denken, ne? Das ist ja nicht nur so, die Bibel ist ein heiliges Buch, dass man ne, so fromme Sprüche lernen und ablassen und so, sondern die Bibel ist sehr praktisch. Und dann habe ich einen meiner Bibelstudenten mal mitgenommen auf eine Reise nach Argentinien, in den Chaco, das waren so 1.000 Kilometer, die wir da gefahren sind. Und da fand dann so eine Konferenz statt, wie wir sie ja auch hier in Deutschland schon mal haben. Und so ein richtiges Fest und waren so 1.000 Leute da zusammen. Dann fragte ich meinen Bibelstudenten, na sag mal Arthur, ich darf nicht so viel zappeln, ne? Okay, ja, der macht das da mit dem Medium. Wie gefällt's dir denn hier? Oh, sagt er, das ist wie in Jerusalem. Wie war's meine? Ich hatte schon vergessen, was ich gesagt hatte. Ja, guck mal da. Und da sah ich da junge Leute, junge Mädchen, junge Männer zusammensaßen und haben ihren Mattetee getrunken und haben da gesessen und haben sich unterhalten. Guck mal da, sagt er, das ist wie in Jerusalem. Ja, da finden die sich, ne? Praktische Seite. Auch, muss man auch sehen. Es ist nicht alles nur so fromme Sprüche und so weiter. Ja. Seitdem ich mit der Jerusalem School in Verbindung bin, seitdem ich mich gründlich mit den hebräischen Hintergründen beschäftigt habe, erlebe ich, welch eine befreiende Macht die Tora und überhaupt das Evangelium hat. Ihr glaubt das nicht. Es gibt so einen Schmarrn in der Theologie, der heißt, im Alten Testament war das Gesetz und im Neuen Testament haben wir die Gnade. Das ist Blödsinn. Das ist ein typisch christliches Konzept. Das stimmt nicht. Es war immer Gnade. Gott hat seinem Volk die Tora aus Gnade geschenkt, um ihnen zu zeigen, was es bedeutet, wahre Lebensqualität und Freiheit zu besitzen. Darüber wäre viel zu sagen. Ich kann das jetzt hier nur ein paar wenigen Sätzen ausführen. Aber die Heiligung des Alltags bedeutet keine Last, sondern es bedeutet eine Freude, eine Freiheit. Kein Heide hatte so etwas. Im Römischen Reich gab es sowas nicht, aber den Juden hat man es zugestanden. Nur die Juden durften den Sabbat heiligen oder feiern. Die anderen mussten schuften, arbeiten. Gib ihm Saures. Ja, Gott hat für sein Volk gesorgt, hat ihm Feste, heilige Tage gegeben. Deswegen hat alles einen völlig natürlichen, aber auch völlig geistlichen Sinn. Es ist eine Zeit, der Sabbat ist auch eine Zeit, um krank den Willen Gottes zu tun, Kranke zu besuchen, um Durstigen Wasser zu geben, um Hungrige zu essen zu geben, um Gefangene zu besuchen und Menschen der Nächste zu sein. Jesus kommt in eine Synagoge und dann sieht er eine Frau da sitzen, die kann gar nicht richtig gucken, weil sie so krumm ist. Jesus sagt, komm mal her. Und er macht sie gerade. Und er heilt sie. Und er befreit sie von dem Geist der Krankheit, der sie 18 Jahre geplagt hat. Jetzt kommt der Typ da, der die Synagoge geleitet hat. Und er sagt, hör mal, also warum kommt ihr nicht in den 6 Tagen der Woche im Alltag? Ja, der Heini, der hat ja auch in den 6 Tagen in der Woche nicht heilen können, ne? Schmarrn. Erzählt er irgend so einen Blödsinn. Aber nur, weil er fromm sein wollte. Seht ihr, Jesus stellt bloß, was es heißt, bloß fromm zu sein. Und in der rechten Weise Sabbat zu feiern. Sabbat zu feiern bedeutet nicht, jetzt, ne, dem Jungen auf die Hände zu hauen, weil er irgendetwas was da macht. Das war ja früher oft so. Wir machen das nur am Sonntag. Ihr kennt ja diese ganzen komischen Geschichtchen, die wir aus der Vergangenheit so haben, was da so alt am Sabbat alles so passiert ist. Am Sonntag alles so passiert ist, wenn jemand den Sonntag übertreten hat. Es gibt da so merkwürdige Geschichten, um diese Mystik, um diesen Tag besonders hervorzuheben. Davon kennt die Bibel nichts. Jesus ist praktisch. Jesus kommt in das Haus eines Pharisäers, sieht da einen Mann mit dicken Beinen und herzkrank, schwer herzkrank, wassersüchtig, und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Fertig. Und die anderen haben sich aufgeregt. Ja, darf man sowas nicht? Die konnten es doch in der Woche auch nicht. Warum regen sie sich dann auf? Also, Jesus zeigt uns, wie man den Sabbat richtig feiert. Und das lesen wir ja dann auch im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 7 bis 4, Vers 13. Dass es darum geht, nicht um das sakrale Halten des Sabbats, nicht um das sakrale, dass das fromme, frömmelnde des Tages, sondern dass man im Willen Gottes ist. Dass man zur Ruhe kommt, dass man nachdenkt, dass man betet, dass man über Gottes Wort nachdenkt und so weiter, dass man stille wird. Und Paulus sagt das, ihr wart mal tot in Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und dann hat er all das ans Kreuz genagelt. Und dann sagt er, in ihm hat Gott den Triumph über diese Gewalten und Mächte und all diese frommen Sprüche gehalten, So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Damit wird der Sabbat nicht abgeschafft und auch der Sonntag nicht abgeschafft. Wir haben ja hier den Sonntag, können wir nicht ändern. Nein, manche Leute streiten ja, ihr müsst den Sabbat halten, nicht den Sonntag, wegen Konstantin. Kann ich verstehen, aber darum geht's gar nicht. Es geht, dass wir innerlich begreifen, dass wir zur Ruhe in Jesus Christus gekommen sind. In ihm zur Ruhe gekommen sind. Und wenn wir das begriffen haben, dann ist es wunderbar. Dann wissen wir, dass dieser Tag, heute dieser Tag, an dem wir hier sind, ein Geschenk Gottes an uns ist. Das müssen wir jedes Mal neu begreifen und Gott darüber preisen. Dann kannst du auch Kranke besuchen und dem Nächsten ein Nächster sein. Und wer weiß, vielleicht musst du sogar was arbeiten. Na? Kann sein. Das ist auch möglich. Wir nehmen diesen Tag als Geschenk. Ich sehe auf die Uhr und sehe, es ist 11:55. Und dann werde ich meinen Diskurs hier jetzt zu einem Ende bringen und gleich das schöne Wort sagen. Wie heißt das? Ein Pastor hat eine lange Predigt gehalten und die Leute schliefen schon fast ein. Und dann sagt er am Schluss, oder sagt er plötzlich, na, was soll ich noch sagen? Da ruft einer von hinten ein Kind, Amen. Ne? Ja, sollte man machen dann. Ja, wenn es ist wirklich ganz toll über die. Ich habe euch ein paar Tipps gegeben. Ihr habt ja die Zettel, die könnt ihr ja ausarbeiten. Ich habe ein paar Tipps gegeben, ein paar Ideen gegeben. Denkt mal darüber nach. Heilige Zeiten, zieht euch mal zurück. Einfach nicht aus irgendwie einem inneren Zwang, sondern aus Freude. Gewinnt neue Lebensqualität dadurch, dass ihr euch über Gottes Wort neue Gedanken macht. Und dass ihr euch von einem äußerlichen, kaputten, aus der griechischen Philosophie herrührenden und aus dem Götzendienst herrührenden religiösen Wesen des Christentums befreit. Davon müsst ihr los sein. Und müsst begreifen, wie herrlich und wunderbar sein Evangelium ist. Und sein Evangelium steht nicht im Widerspruch zur Tora. Ich sag euch nochmal, was ich meine. Da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich herausgeführt aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst auch für sie keine Götzenbilder bauen und irgendwelche Dinge tun. Und du wirst auch meinen Namen nicht für unnütze Dinge missbrauchen. Du wirst den Sabbat heiligen, und das ist das längste Gebot, mit 55 hebräischen Wörtern von über 160 Wörtern, ist das Sabbatgebot das längste Gebot von den 10 Geboten. Das heißt eigentlich nicht 10 Gebote, das heißt 10 Worte. Es sind ja keine Gebote. Das merkt ihr jetzt gerade. Ehre Vater und Mutter. Du wirst nicht morden. Du wirst die Ehe nicht brechen. Du wirst nicht stehlen. Du wirst nicht Dinge über deinen Nächsten erzählen, die nicht stimmen. Und du wirst auch nicht das, was dein Nächster hat, begehren. Seine Frau, seinen Knecht, seinen Esel, seinen Ochsen. Das wirst du alles nicht tun. Es ist ein Paradigma, es ist ein Maßstab, es ist etwas, was an der Wand hängt und daran kannst du messen, liebe ich meinen Herrn. Liebe ich meinen Herrn, liebe ich Jesus, liebe ich meinen Gott. Dann wirst du merken, wie groß die Freiheit ist, die wir in ihm, dem Herrn, haben. Amen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, danke dir für dein Wort. Bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns reden möchtest und dass du uns ein Empfinden gibst, ja, für die Innigkeit deiner Liebe, die da in deinem Wort geoffenbart ist, ob das jetzt das Alte oder das Neue Testament ist, dass wir die Innigkeit deiner Liebe so richtig wahrnehmen und spüren. Du bist Chesed, du bist Güte, du bist Liebe, du bist Gnade. Preis und Dank. Segne deine Kinder, segne deine Gemeinde. Amen.